Guten Morgen. Die Schriftlesung ist heute aus Jona Kapitel 3. Und es geschah, das Wort des Herrn zum anderen Mal zu Jona und sprach: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und da Jona anfing, hineinzugehen, 1 Tagesreise in die Stadt, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und ließen predigen. Man solle fasten und zogen Säcke an, beide, groß und klein. Und das vor den König zu Ninive kam. Und da das vor den König zu Ninive kam, da stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen zu Ninive, nach Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, also: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung nehmen, und man soll sie nicht weiden, noch sie Wasser trinken lassen, und sollen Säcke um sich hüllen, beide, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen heftig, und ein jeglicher bekehre sich von seinen bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Da aber Gott sah ihre Werke, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihm des Übels, das er geredet hatte, ihnen zu tun, und tat's nicht.
Ja, guter Gott, danke, dass es gilt, dass du gnädig bist, dass deine Gnade größer ist als vieles, was uns runterziehen will. Größer auch als jeder Sturm. Amen. Ihr Lieben, die Geschichte von Jona gehört, glaube ich, so neben Arche Noah und Daniel der Löwengrube zu den bekanntesten Kindergottesdienstgeschichten. Ne? Im Grunde ist es die Kindergottesdienstgeschichte. Mit diesem Wal und wie schön diese Rettung, spannend. Aber was fangen wir Großen damit an? Was bleibt, außer vielleicht die kritischen Fragen, kann das überhaupt gehen mit dem Wal, war das überhaupt ein Wal? Was fangen wir damit an? 3 Dinge habe ich, einen ganz kurzen Gedanken, diese Jona-Geschichte, von der wir ja im Grunde erst das angucken jetzt, was nach dem Wal passiert. Diese Jona-Geschichte ist eine Urlaubsgeschichte. Ja. Der Jona kriegt zwar kein Geld für seinen Job als Prophet, aber er hat keine Lust auf seinen Job. Er braucht anscheinend Urlaub. Und er macht das, was wir gerne im Urlaub tun, genau das Gegenteil von dem, was eigentlich unser Job ist. Was anders zu tun. Und er reist, soll nach Osten reisen, nach Ninive, und da den Leuten sagen, was Gott ihnen androht. Und er geht in die entgegengesetzte Richtung, nach Westen, mit Schiff. Eine Kreuzfahrt ist es nicht wirklich, aber... Ne, also. Und er macht diese Erfahrung, die wir leider auch manches Mal im Urlaub machen. Nämlich... Die Probleme sind dadurch nicht gelöst, dass du wegfährst. Denn du bist immer noch derselbe, der da wegfährt. Und die Sachen, die du im Inneren dir hast, die nimmst du in der Regel mit in den Urlaub. Und so macht er diese Erfahrung, die eben viele Menschen machen, dass im Urlaub mancher ungelöste Sturm eben einen nicht zur Ruhe kommen lässt. Und bei ihm geht der Sturm erst richtig los. Meint er, Gott ist nicht mehr da, so aus dem Auge, aus dem Sinn? Aber im Sturm erkennt er, Gott ist da. Und darum Egal, wo du dich die nächsten Wochen aufhältst, ob hier oder irgendwo weit weg, du darfst wissen, egal ob in der Ruhe tatsächlich des Urlaubs oder in irgendwelchen Stürmen, du darfst wissen, Gott ist da. Gott ist da. Und er bringt dich ans Ufer. Man muss dazu wissen, dass das Meer tatsächlich damals nicht als Erholungsort galt, als Ort der Sommerfrische, wie auch immer, sondern das Meer war immer ein Ausdruck für das Bedrohliche. Das Meer in seiner unglaublichen Tiefe mit unbekannten Wesen darin war immer, stand für etwas Bedrohliches, das Bedrohliche des Lebens. Doch inmitten dieser Bedrohung wird diese Geschichte, das ist das Zweite, zu einer Rettungsgeschichte. Und der Wal ist dabei nicht das alles verschlingende Monster, das viele damals auch damit assoziiert haben und ja bis in der Geschichte hinein, bis zu dieser Moby-Dick-Geschichte, ne, sondern der Wal wird hier zum Symbol der Rettung. Das Ganze wird zu einer Rettungsgeschichte. Dass Gott sagt, ich habe das Leben, ich habe dein Leben mit seiner Bedrohung. Ich habe die Schöpfung mit Leben und Tod in meiner Hand. Und Jesus greift das auf später. Ja? Und wenn er von seinem Tod und seiner Auferstehung vorhersagt, dann nimmt er dieses Bild auf von Jona und sagt, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich in den Tod gehen und ins neue Leben. Ja? Und so ist es gekommen. So ging er in den Tod und am 3. Tag die Auferstehung zum Leben. Und darum da, wo wir Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen, wo wir uns mit dem Thema Tod auseinandersetzen, dürfen wir das wissen. In dieser Geschichte und in dem, was Jesus daraus gemacht hat. Ja. Gott möchte seine Rettungsgeschichte gehen mit uns Menschen. Der Tod ist uns nicht erspart, aber er setzt sein Rettungszeichen mitten im Tod. Die Hoffnung auf neues Leben bei Gott, auf Auferstehung, auf ewiges Leben und, wenn es sein darf, ein Wiedersehen. Und drittens, und das möchte ich jetzt etwas ausführlich mir angucken, ist es nicht nur eine Urlaubs- und eine Rettungsgeschichte, es ist eine Umkehrgeschichte. Gott sagt uns sein Ja zu, ich will bei dir sein, ja. Aber er will uns auch als seine Kinder auf einen guten Weg schicken, dass wir zu ihm umkehren und nach seinem Willen fragen. Und dies gilt nicht nur für den Jona, der ja umkehrt und dann noch einmal eine zweite Chance kriegt und dann die Botschaft ausführt, sondern überraschenderweise für ihn gilt es für viele. Er hat seine Botschaft ausgerichtet und ehrlich gesagt, viel Mühe scheint er sich damit nicht gegeben zu haben. Dieser Satz, den uns Uwe gerade gelesen hat, ne, noch 40 Tage und Nineveh wird untergehen, dieser Satz hat im Hebräischen nur 5 Worte. Noch kürzer als im Deutschen. Wahrscheinlich hat er schon ein paar mehr Worte gebraucht, aber diese Kürze macht deutlich, ne, er macht das, aber mit nicht so schrecklich viel Elan, glaube ich. Sonst wäre das ausführlicher hier geschildert worden. Er lässt sich nicht auf Diskussion mit den Menschen oder sonst was. Und doch, diese Worte entfalten Wirkung. Verrückt, oder? Die hätten noch sagen können, so ein Spinner, lass den mal reden. Und solche Unheilspropheten hat es ja immer wieder gegeben. Und Menschen, die immer das Negative vorhersagen, über die macht man sich gerne lustig. Ob das Gesundheitsminister oder andere sind, wenn man zu viel unkt, dann glaubt man Menschen nur nicht oder macht sich vielleicht sogar eher drüber lustig. Und manchmal bekommen sie recht, manchmal dann auch nicht. Aber hier entfaltet es Wirkung. Und groß und klein, bis hin zu den Tieren, angeordnet vom König selbst, tun Buße, verändern ihr Leben, verändern ihre Haltung Gott gegenüber. Und damit hat Jona wohl nicht gerechnet. Er hat sich, so wird dann weiter erzählt nach unserer Lesung hier, er hatte sich am Rand der Stadt niedergelassen und wollte sich nun anschauen, wie seine Ankündigung wahr wird. Und ist dann sauer, dass nichts passiert. Kein Feuer vom Himmel, kein Erdbeben, nichts, gar nichts. Und er ist sauer. Könnt ihr das nachvollziehen, dass er sich nicht freut? Ich habe vor kurzem mit Jakob, meinem Sohn, zusammen einen von den alten Indiana Jones Filmen gesehen, die ich als Kind oder Jugendlicher auch mal sehr geliebt habe. Man kann sie immer noch, finde ich, angucken, unterhaltsamer Abend, wobei ich merkte so, wie ich so mit ein paar Jahrzehnten Abstand inzwischen manches nicht mehr so, also manches, diese Handlung, die ja wirklich teilweise historisch so hanebüchen ist und auch manche Handlungsverläufe so unlogisch, aber es ist halt Action und gut. Was mir aber, wo ich hängen geblieben bin, in dem ersten Film war es, ne, Jakob, da wird einer von den Oberbösen bei lebendigem Leib von so einer Herde, von Riesenherde, wie nennt man das bei Ameisen, aufgefressen. Von Ameisen bei lebendigem Leib aufgefressen. War es im zweiten? Ich weiß nicht mehr. Egal. Ja. Okay, also, er wird bei lebendigem Leib von Ameisen aufgefressen. Und ich, ein bisschen erschreckt habe ich mich, wie genugtuend das war. Ja. Gut, ist ja nur ein Film, ne? Und da ist ja gut, wenn die Bösen bestraft werden. Aber zumindest, ne, ich konnte es nachvollziehen, oder? Dieses, da ist was in uns. Und das ist leider, oder wie auch immer, es ist nicht nur bei Filmen so. Die USA hat ja immer noch in den meisten Bundesländern die Todesstrafe. Und es gibt die Möglichkeit für die Angehörigen der Opfer, es ist ja oft dann, geht es ja um Mord, der Angehörigen der Ermordeten, die dürfen bei der Hinrichtung anwesend sein. Und ich habe gehört, die Mehrzahl der Angehörigen macht das auch. Die guckt sich an, wie der Mörder ihres geliebten Menschen da eben vorbereitet wird, die Spritze kriegt, bis er dahin ist. Auch eine Form von Trauerbewältigung. Aber ich denke, ist das tatsächlich so, dass es in uns so ist oder in diesen Menschen, dass es ihnen das gut tut zu sehen, der kriegt jetzt seine Strafe? Das macht ja den Angehörigen auch nicht wieder lebendig. Und doch scheint es zu Genugtuung zu geben. Oder wenn wir wieder bei uns sind, ja, wenn wir auf den Krieg schauen in der Ukraine, auch da habe ich mich selbst beobachtet oder auch andere, wie uns das gefällt, wenn die Russen einen auf die Mütze kriegen, oder? Leider nicht so oft ungefähr jetzt in letzter Zeit. Obwohl wir doch eigentlich genau wissen, die einzelnen Soldaten, ja, die machen ja auch nur das, was ihnen gesagt wird. Die haben auch Angst, sie haben Angehörige, die natürlich um sie trauern. Keine Frage. Aber so ticken wir Menschen. Warum? Entspricht das unserem Gefühl von Gerechtigkeit? Wenn Böses oder Böse bestraft werden. Aber Gott ist anders hier und nicht nur hier. Gott ist gnädig. Und als er sieht, dass die Menschen umkehren, reut es ihn und er tut nichts. Passt das? Ändert Gott kurzerhand mal seine Meinung hier? Weil die Menschen besser sind, als er glaubt? Das ist doch merkwürdig. Ist das Gott? Ist es nicht eher so, dass er von vornherein gehofft, erwartet hat, oder es sogar sein Plan war, dass er hier bei den Menschen etwas verändern kann? Ist also dieses, wo hier von der Reue die Rede ist, nicht eher die menschliche Sicht? Diese Hoffnung, ich krieg noch irgendwie Gottes Meinung geändert. Die Hoffnung, die Sicht von uns Menschen, dass wir etwas verändern können durch unser Tun. Bei einem anderen Propheten macht Gott deutlich, dass es eigentlich grundsätzlich anders ist. Das kündigt er bei Ezechiel an. Da heißt es, Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? So spricht Gott der Herr. Und dann, wenige Verse später, die Antwort auf diese Frage. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Das ist sein Plan, das sagt er sehr grundsätzlich. Das hätte Jona wahrscheinlich wissen können, die Texte sind wahrscheinlich älter. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wegen und lebe. Ist es dann vielleicht eher die Sicht von Jona? Ich mache mir hier den Stress und dann ändert Gott seinen Plan. Aber wie gesagt, Jona hätte es nicht nur besser wissen können, er sagt es auch anders. Am vierten Kapitel dann. Er sagt, ich habe es ja gleich gewusst, dass du doch nur redest und dann doch zu gnädig und gütig bist, um zu bestrafen und lässt dich des Übels gereuen. Das heißt, er sagt im Grunde, er sagt dann, das ist der eigentliche Grund, warum ich von vornherein keine Lust hatte auf diesen Auftrag. Weil du sowieso so gnädig und barmherzig bist. Das heißt, im Grunde hat er es gewusst, ne? Dass Gott nicht das Strafgericht vollziehen wollte. Und darum wollte ich das auch nicht machen, sagt er. Und er ärgert sich, dass Gott so gütig ist. Aber wie kann der so reden? Genau das hat Jona doch selbst erlebt. Er hatte wahrscheinlich geglaubt, dass Gott den Sturm schickt aus Strafe und das ganze Schiff versenkt. Und darum lässt er sich ans Meer werfen und sagt, bevor die alle hier wegen mir mit untergehen, dann lieber nur ich. Aber dann durfte er erleben, Gott hat gar keine Freude daran, dass er in seinem Ungehorsam bestraft wird und jämmerlich im Meer ertrinkt. Er wollte, dass Jona lebt. Er wollte, dass Jona umkehrt und das tut, was Gott von ihm will. Genau das will Gott. Aber Jona fällt es so schwer, das anzunehmen, dass Gott barmherzig ist. Nicht nur mit ihm, sondern mit allen. Aber das will Gott. Können wir das nachvollziehen? Dass, obwohl wir diese Erfahrung machen, dass Gott barmherzig mit uns ist, ich glaube, alles schon mal in unserem Leben gemacht haben, dass Gott trotz manchem und so viel Gutes geschenkt hat. Können wir barmherzig sein mit anderen? Ich habe in den letzten Wochen so auch nochmal andere Beobachtungen gemacht. Ich war erschrocken darüber, wie hartherzig fromme Menschen sein können, die darauf beharren, Unrecht muss bestraft werden. Sünde muss doch beim Namen genannt werden und gebrandmarkt werden. Und das mag im Einzelfall richtig sein, aber ich war erschrocken in dieser Hartherzigkeit, wie das rüberkam. Und wo ich das Gefühl hatte, da sind Menschen blind für ihre eigene Sünde. Nämlich die Sünde der Lieblosigkeit. Ja. Nehmen wir das wahr, dass Gott gnädig ist. Und können wir uns darüber freuen oder wo haben wir eine zu enge Sicht? Weil wir in dem, dass die Armen bestraft werden, die Bösen, eher das eine fast egoistische Sicht ist, zu sagen, dann weiß ich, dass ich ja richtig liege. Wie viel Egoismus steckt hier drin, in diesem Wunsch von Jona, in seinem nicht sich freuen können darüber, dass Gott gnädig ist? Eine zweite Beobachtung, ich bin verwundert darüber, dass viele eine klare Meinung haben zu Putin. Nein, darüber bin ich noch nicht verwundert. Aber dass die Menschen sagen, da muss der Staat doch was tun. Aber wie viele dabei, auch das durfte ich beobachten oder musste ich beobachten, sind weniger betroffen vom Leid der Menschen in der Ukraine als von den hohen Spritpreisen, die ja Auswirkungen dessen auch sind. Ja, das scheint uns fast mehr zu betreffen. Also zumindest, wenn man sieht, in welchem Maße das in den Medien diskutiert wird, ist das mehr als die Frage des Leides, was da geschieht. Klar muss da was geschehen. Aber Es darf uns nichts kosten. Na? Und unserer Portemonnaie darf es doch nicht gehen. Interessanterweise, ne? Nur kurze Zeit ist diskutiert worden, ob es nicht wieder autofreie Sonntage geben sollte, um bewusst Energie zu sparen. Und das ist relativ schnell abgebügelt worden, weil das bringt ja eh nichts. Oder ist es einfach nur unbequem? Dann lieber den Tankrabatt. Der hat zwar auch nichts gebracht, aber hat Milliarden gekostet, aber man hat ja gesagt, wir haben was gemacht. Ich will jetzt gar keine politische Rede halten. Ne? Das sind einfach nur die Dinge, die mir da auffallen und die für mich in eine Richtung gehen, zu sagen, ne, wo tatsächlich habe ich einen Blick, der sehr stark auf mein Portemonnaie, auf mein Leben gerichtet ist. Und wo es vielleicht darum geht, dass Gott einen weiteren Blick hat. Ja. Um das abzuschließen, dieses, ne, dass ich immer wieder auch Berichte gelesen habe von Wissenschaftlern, die sagen, wir können wirklich nur angemessen was tun in Bezug auf dieses Klima. Das muss uns was kosten. Das geht nicht zum Nulltarif. Wie auch immer. Gott möchte unseren Blick darauf richten, dass sein Blick größer ist, dass er die ganze Schöpfung sieht. Er möchte unseren Blick darauf richten, dass seine Barmherzigkeit größer ist und für alle gilt. Das kann vielleicht einen Weg bedeuten, bei dem nicht für mich das Beste rauskommt oder das, was ich für das Richtigste halte. Weil es einen weiteren Blick braucht. Und dass Jona das erkennt, da reicht es nicht der Wahl. Der Weg hätte eigentlich diese Erfahrung von Gnade ihm hätte zeigen können. Dazu braucht es noch ein zweites Tier, nämlich einen kleinen Wurm. Manche von euch wissen vielleicht, wie die Geschichte ausgeht. Als Jona da sitzt am Stadtrand, freut er sich an dem Schatten einer Staude, die Gott da hat wachsen lassen. Wahrscheinlich eine Rizinusstaude, sagt man, eine sehr schnell wachsende, großblättrige Pflanze. Und er freut sich, dass er im Schatten dieser Pflanze sitzt. Und dann schickt Gott aber einen kleinen Wurm, heißt es. Und dieser Wurm knabbert die Staude an. Und was macht sie bei dieser Hitze? Sie verdorrt. Und dann ist Jona erst recht sauer und sagt, ne, da will ich lieber sterben hier. Ne? Nicht mal mehr das bisschen Schatten gönnst du mir. Und dann redet Gott mit ihm und es klingt fast spöttisch, wie er da redet. Du trauerst um diese Pflanze? Du trauerst um diese Pflanze? Und ich sollte nicht trauern um Tausende von Menschen, die verloren gehen? Was für eine Gegenüberstellung, oder? So wird Jonas Blick geweitet auf Gott als Schöpfer. Auf Gott, den Schöpfer, der beides geschaffen hat, diese wunderschöne Staude und den Wurm. Und der beiden Leben ermöglicht. Gut, die Pflanze irgendwann nicht mehr, aber die kommt sicher wieder, ne, treibt ja wieder aus, aber wie auch immer. Nein. Aber der beiden Leben ermöglichen will. Den Guten wie den Bösen. Ja. Der alle im Blick hat. Der seine Sonne aufgehen lässt und regnen lässt, über Gute wie Böse, ob wir es verdienen oder nicht. Doch er möchte uns diesen Blick schenken. Diesen Blick, dass wir ihn als den Schöpfer sehen, der alles im Blick hat. Und dass wir von ihm lernen. Von solcher Barmherzigkeit. Und in dieser Barmherzigkeit miteinander umgehen. Und darum, und das macht diese Umkehrgeschichte aus, dass Gott uns diesen weiten Blick schenken will. Und auch den Blick auf seine Rettungsgeschichte. Und dann darf es auch eine Urlaubsgeschichte sein, wenn wir auch im Urlaub das mitnehmen. Gott, den Schöpfer, ihn in der Schöpfung wahrnehmen und seine Barmherzigkeit sehen, der uns Gutes gönnt, aber auch die Barmherzigkeit füreinander schenken will. Amen.